Ja, manchmal muss man sich warm anziehen, ne? Als ich Kind war, so im Grundschulalter, haben uns Freunde von meinen Eltern besucht. Und sie haben uns Kindern eine 10-Mark-Münze mitgebracht. Und ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Bis dahin kannte ich nur diese 10-Mark-Scheine. Also für alle, die jünger sind als ich, es gab mal eine Zeit vor dem Euro. Und das war damals unsere Währung. Und mich hat das fasziniert. So dieses, ich hatte was Besonderes. Und als Kind, ich habe Taschengeld bekommen, vielleicht 50 Pfennig oder eine Mark. Und ich war ein reicher Mann mit 10 Mark. Mit dieser besonderen Münze. Und wie gesagt, das waren Freunde von meinen Eltern, die das mitgebracht hatten für uns Kinder. Und wäre ich nicht das Kind meiner Eltern, ich hätte diese Münze nicht mitgebracht bekommen. Weil ich zur Familie gehörte und sie uns Kindern was mitbringen wollten, deswegen habe ich diese 10-Mark-Münze bekommen. Weil ich Teil der Familie bin. Und dieses Wochenende haben wir uns mit der Frage beschäftigt, so was ist eigentlich unser Erbe? Und wie können wir das Erbe weitergeben, was wir haben? Das war so die Überschrift. Und ich möchte heute Morgen nochmal, heute Nachmittag sind wir mittlerweile, das ist so diese Routine vom normalen Gottesdienst. Ich möchte mal mit euch anschauen, was wir eigentlich auch als Christen erben. Und für mich war diese Münze eben so ein Zeichen von dieser Familienzugehörigkeit. Weil erben tue ich als Sohn von meinen Eltern, von meinen Großeltern oder anderen Verwandten, wo das dann quasi über die Blutslinie dann möglich ist. Ich muss dafür nichts tun, um was zu erben. Einfach, weil ich Sohn bin, erbe ich. Automatisch. Von deinem Erbe und von deinem Erbe und von deinem, da habe ich ziemlich wenig von, da gehe ich leer aus. Ich gehöre nicht zu deiner Familie und deswegen erbe ich auch nichts. Also es sei denn, deine Eltern würden mich im Testament berücksichtigen. Das ist dann die Ausnahme. Aber ich gehöre zu einer anderen Familie und ich habe ein anderes Erbe. Und allgemein würde ich sagen, ist Erbe etwas, das uns hinterlassen wird von anderen Menschen. Also ich möchte es ein bisschen weiten, nicht nur auf die Familie reduzieren, sondern auf alle Menschen um uns herum, die etwas für uns hinterlassen. Ob wir das wollen oder nicht. Es gibt ja gute und schlechte Sachen, die uns hinterlassen werden. Es kann von Großeltern kommen, von Eltern, von Tante, vom Onkel, vom Chef oder in meinem Fall auch von Birgit jetzt, die Aufgabe, die ich geerbt habe, und die Leitung dieser Gemeinde. Und wenn wir etwas erben, dann ist es ja einfach erstmal im Raum. Dann heißt es so, ja, du erbst jetzt etwas. Und dann ist die Frage, nehme ich es an? Sage ich ja zu dem Erbe oder schlage ich es aus? Und dann ist auch die Frage, wenn wir etwas erben, ja, was erben wir dann eigentlich? Manchmal ist es sehr klar, weil es ein Testament gibt, wo das deutlich gemacht wird, du erbst jetzt x Euro oder du erbst das Haus, das Auto. Manchmal ist es unklar. Das ist wie ein Überraschungsei, wo wir dann, nachdem wir mitbekommen haben, dass wir etwas erben, dann erst im Nachgang erfahren, was es eigentlich alles heißt. Und in anderen Fällen hören wir davon, dass wir erben sollen und dann stellt sich raus, dass es dann doch nichts ist, dass wir leer ausgehen und das ist enttäuschend. Menschen hinterlassen uns etwas für unser Leben. Es ist ein guter Eindruck, den Menschen hinterlassen, oder ein schlechter. Es ist ein Kompliment. Vielleicht ist es auch Geld oder eine Sache, die sie uns hinterlassen. Eine Aufgabe, die wir annehmen von anderen Menschen. Es sind aber auch die Verhaltensmuster aus unserer Familie, die wir übertragen bekommen, die uns unsere Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel hinterlassen ein ganzes Stück. Es kann auch sein, dass Menschen ein Urteil über uns hinterlassen. Oder noch krasser ausgedrückt, einen Fußabdruck in unserem Leben. Und das kann schmerzhaft sein. Weil bevor der Abdruck bei uns ankommt, ist etwas passiert. Ein Erbe, das uns die Menschen um uns hinterlassen. Erbe nur auf Geld zu reduzieren, wäre so, als ob wir Essen auf Schokolade reduzieren würden. Ja, Schokolade ist lecker, aber dreimal am Tag. Nur noch sich von Schokolade zu ernähren, ist nicht nur ungesund, sondern spätestens nach einer Woche hängt es uns zum Hals raus. Es ist mehr als einfach nur Geld, als Materielles, als Wohlstand. Und über all dem steht die Frage, was nehmen wir davon an? Und erben bedeutet oft auch, dass wir Glaubenssätze in uns entwickeln. Und letztendlich ist die Frage, auf welchem Erbe bauen wir unser Leben auf? Auf welchen inneren Überzeugungen, auf welchen Entscheidungen, die wir mitbekommen haben, auf welchen Fußabdrücken, die andere Menschen in unserem Leben hinterlassen haben, bauen wir unser Leben auf? Manches von Erben prägt uns, anderes segnet uns und beides ist Teil von Erben. In der Bibel lesen wir von Christen in verschiedenen Gemeinden in der römischen Provinz Galatien, die bei ihrem geistlichen Erbe dachten, dass Gott sie übersieht, dass Gott die anderen segnet und die Verheißung aus der Bibel für die anderen gelten, aber nicht für sie. Denn da waren diese Christen mit jüdischem Hintergrund, die gesagt haben, nur die mit jüdischem Hintergrund, für die gelten die Verheißungen aus der Bibel, nicht aber die mit heidnischem Hintergrund. Und das ging so weit, dass die jüdischstämmigen Christen Gewalt angewendet haben, um genau das durchzusetzen. Man musste zuerst Jude werden, bevor man Christ werden konnte. Und in diese Situation hinein hat Paulus den Christen mit heidnischem Hintergrund den Galaterbrief geschrieben. Und ich lese einen Abschnitt aus diesem Brief vor, Kapitel 3, Vers 26 bis 29. Da schreibt Paulus: Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Wenn ihr Christus gehört, seid ihr Erben. Was für ein Zuspruch von Paulus an die heidnischen Christen in Galatien. Er sagt ihnen quasi, ihr könnt direkt Erbe werden. Egal welche Zugehörigkeit du hast, egal welchen Hintergrund aus der Familie, welchen sozialen Status du hattest, du wirst Erbe werden können. Da entsteht durch Jesus eine Zugehörigkeit zu einer Familie, durch die du nicht leer ausgehst, durch die du erbberechtigt bist. Alle, die an Jesus glauben, werden gleichermaßen Söhne Gottes. Ja, auch die Frauen. Es geht nämlich nicht darum, dass alle Männer werden, sondern um den Status eines Erben. Im Jüdischen war es üblich, die Töchter zu verheiraten und die Söhne haben das Erbe bekommen. Der Älteste doppelt so viel wie die anderen, damit er die Familientradition und die Familienehre, das Erbe der Familie, gut weiterführen kann, dass die Erbfolge erhalten bleiben kann. Und in beides spricht Paulus hier hinein und betont sehr deutlich, bei Jesus wird keiner mehr ausgegrenzt und alle werden gleichermaßen zu Erben eingesetzt. Es wird niemand bevorzugt. Alle erben durch Jesus. Und Paulus vertieft dieses Thema dann noch weiter, wenn er davon spricht, dass durch Jesus, durch den Sohn Gottes, werden wir zu Söhnen, werden wir zu Erben. Der Erbe von Gott bevollmächtigt uns, Erben zu werden. Da heißt es in Vers 27, ihr habt Christus als Gewand angezogen. Das etwas von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir anziehen dürfen, was für uns wie eine zweite Haut wird. Christus liegt dann auf einmal auf uns. Und wen sieht Gott denn, wenn er uns dann sieht? Er sieht zuerst mal Jesus, der auf unserem Leben liegt, den wir angezogen haben, wie ein Mantel, wie eine zweite Haut. Und im folgenden Kapitel geht Paulus dann noch weiter drauf ein. Ich lese jetzt aus Kapitel 4, Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Ein Erbe von Gott zu sein. Durch das, was Jesus für uns getan hat, ist wie ein Mantel anzuziehen. Ist wie ein kleiner Jesus zu werden. Es bedeutet, eine neue Identität zu bekommen. Nämlich nicht mehr die Identität von irgendwas, was wir denken, dass wir sein, hin zu dem, dass wir eine Identität bekommen als Söhne des höchsten Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Dieser gewaltige, große Gott lädt uns ein, seine Söhne zu sein, also erbberechtigt zu sein, etwas von ihm hinterlassen zu bekommen, für das wir nicht etwas leisten brauchen, was wir allein durch unsere Identität bekommen können. Wir Menschen sind sehr, sehr, sehr oft auf der Suche nach unserer tiefen Identität. Ich glaube, das geht den allermeisten so. Diese Identität, die uns der Schöpfer zuspricht. Und wir suchen das dann oft in allem Möglichen, vor allem in Form von einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Und dabei verpassen wir Menschen häufig, dass ein wirklich erfülltes Leben wie folgt aussieht. Er füllt es. Er füllt es. Jesus will es füllen. In Vers 6 haben wir eben gelesen, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der da ruft, Abba, Vater. Dieses Abba, die intimste Bezeichnung vom Vater, eine Vertrautheit, eine Nähe. Der Heilige Geist möchte uns das schenken, diese innere Gewissheit, dass wir diese Identität haben, dass wir diese Zugehörigkeit haben zu unserem Schöpfer, zum Vater im Himmel. Dieses Wochenende steht unter der Überschrift, das Erbe ergreifen und weitergehen. Ich habe im Februar von Birgit eine Aufgabe geerbt, in einer Gemeinde, die von ihr gesegnet und geprägt worden ist. Und es ist wichtig zu verstehen, wo man herkommt. Es ist genauso wichtig, dass wir unser Leben in der Gegenwart leben und nicht in der Vergangenheit. Es ist mir ein Anliegen, auf dem aufzubauen, wo ich herkomme, wo wir herkommen, aber im Heute die Entscheidung zu treffen, um ins Morgen hineinzugehen. Und wo es nötig ist, brauchen wir immer wieder diesen Rückblick auf die Dinge, die wir geerbt haben, wo wir herkommen, die uns geprägt haben, im Guten wie im Schlechten. Und wir sind gerufen mit Gott, mit unserer Identität als Söhne des höchsten Gottes, dieses Erbe anzuschauen und darauf aufzubauen, nicht stehen zu bleiben. Nur die Gegenwart ist der Zeitpunkt für eine Entscheidung. Und ich habe bei uns in der Gemeinde öfter schon mal darüber gesprochen, dass eine Entscheidung eine Scheidung ist, also eine Trennung von etwas. Und zwar trenne ich meine Vergangenheit von meiner Zukunft. Mit einer Entscheidung sage ich, meine Vergangenheit geht bis hierher und meine Zukunft beginnt ab jetzt. Darum ist eine Entscheidung immer nur eine Frage von der Gegenwart, vom Jetzt. Ich kann nicht morgen eine Entscheidung treffen. Werde ich morgen eine Entscheidung treffen? Mit Sicherheit. Aber nicht heute, das ist dann morgen, das heute. Und wir sind eingeladen, jeden Tag neu uns zu entscheiden, wieder neu mit Jesus zu leben, ihn in unser Leben hineinzulassen, zu sagen, ja, ich will diese Identität bekommen als ein Sohn, als jemand, der erbberechtigt ist. Und da sind ja, wie wir eben gehört haben, die Frauen 100% mit eingeschlossen. Wir sind erbberechtigt. Lass uns darauf zugehen, das annehmen für uns, für unser Leben. Wir sind es wert, weil Gott uns diesen Wert zuspricht durch Jesus. Und vielleicht ist das ein Moment, wo du jetzt sagst, irgendwie bin ich angesprochen. Ich will diese Identität haben. Irgendwas ist da in der Luft bei mir im Leben. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, deine Vergangenheit bis hierher sein zu lassen und ab heute eine neue Zukunft zu haben. Eine Zukunft mit Jesus. Mit dieser Jacke, die wir anziehen können, die uns umgibt, die uns quasi umhüllt mit dieser Identität von Gott. die wir bekommen. Vielleicht willst du es auch einfach neu annehmen. Und es ist einfach. Gott ist so unkompliziert. Er versteht auch Deutsch, er versteht auch Arabisch, er versteht Türkisch, Französisch, Rumänisch. Gott ist da unkompliziert. Wir können einfach mit ihm sprechen und sagen, Gott, ich will diese Identität haben. Bitte gib sie mir. Amen. So einfach, so simpel. Gott ist groß genug und alt genug, dann den Rest zu tun. Als Söhne und Töchter haben wir ein Erbe bekommen von Gott. Es wartet auf uns. Und das zu ergreifen, dazu möchte ich Mut machen, dazu möchte ich einladen. Und ich finde diese Gelegenheit, wo wir diese Staffelübergabe haben, wo wir diesen Leiterwechsel haben, wo einer was erbt vom anderen, einfach fantastisch, um darüber zu sprechen, was eigentlich unser Erbe ist im Himmel, was unsere Identität ist, die wir annehmen dürfen. Und das Weitergehen danach, das passiert automatisch, wenn wir diese Identität leben. Dort, wo wir sie leben, passiert es. Wo wir uns einsetzen im Leben, passiert es. Wo unsere Identität als Söhne und Töchter eine Auswirkung hat. Weil es ist kein passiver Lebensstil, es ist aktiv. Aber es passiert, weil wir mit dieser Jacke rumlaufen, mit dieser zweiten Haut. Und die Menschen in unserem Leben, in unserem Umfeld sehen, der hat irgendwas anderes. Die hat irgendwas anderes. Das ist anziehend, also im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind ja auch eingeladen, was anzuziehen. Wollen wir dieses Anziehende haben, diese Identität? Weil ich Sohn bin, weil du Sohn bist, weil du Tochter bist, kannst du was erben. Und vielleicht ist es etwas, wo du sagst, Mensch, ich erlebe so viel Wüste in meinem Leben. Ich habe so viel Mist mitgegeben bekommen. Mein Erbe ist nicht wirklich schön und feierlich. Wegen deiner Geschichte hast du vielleicht eine Einöde, eine Wüste in deinem Leben. Du hast viel Schlimmes erlebt vielleicht und sagst, ja, worauf kann ich denn aufbauen? Und es ist so weit weg, diese Identität durch Jesus. Wenn es dir so geht, möchte ich dich zu der Elefantenstrategie einladen. Ich habe einen kleinen Elefanten mitgebracht. Viele von euch wissen, dass ich Biologie studiert habe. Und ich habe 9 Jahre an Echsen geforscht, die in Wüsten leben. Also an einem Leben in der Wüste sozusagen. Und dann bekommt man auch von anderen Tieren was mit, von anderer Forschung. Und Elefanten sind was ganz Besonderes in der Wüste. Die brauchen auch Wasser. Sie sind aber ein bisschen größer als wir Menschen. Das heißt, sie brauchen ein bisschen viel mehr Wasser als wir. Und sie haben eine besondere Eigenschaft. Elefanten können sich über bis zu 10 Kilometer miteinander unterhalten. Sie hören mit den Füßen. Vielleicht denkt ihr so, ja, die haben solche Ohren. Ja, diese solchen Ohren sind hauptsächlich auch für die Kühlung des Körpers da. Sie haben so sensible Fußsohlen, dass sie Infraschall wahrnehmen können. Also Töne, die unterhalb sind, die tiefer sind als das, was wir Menschen hören können. Sie können das mit den Füßen wahrnehmen, über bis zu 10 Kilometer Entfernung. Sie können kommunizieren, sich warnen, sich aufmerksam machen auf etwas. Und sie können Wasser unter der Erde hören. Sie finden die Wasserstellen mit ihren Füßen. Sie laufen durch die Wüste, durch ein Land, was unbewohnbar scheint, was eine totale Einöde zu sein scheint. Und sie spüren, hier ist Wasser und da ist es nicht. Und ich erzähle das, weil Elefanten das hören können, weil sie etwas haben, von dem wir lernen können, wo wir was mitnehmen können. Und das ist diese Elefantenstrategie. Die ist für dich und für mich. In den Wüsten unseres Lebens, in diesen Zeiten, die super trocken scheinen, sind wir eingeladen, Brunnen zu bohren. Da hat Birgit ganz viel drüber gesprochen. Aber es gibt diese Momente in den Wüstenzeiten und ich glaube, wir alle erleben Wüstenzeiten, Trockenheiten in unserem Leben. Und wenn du noch keine erlebt hast, sei dir sicher, dass sie kommen werden. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Bohren wir den Brunnen oder nicht? Und vielleicht sind in diesen Wüstenzeiten diese Momente da, wo wir das Gefühl haben, nee, wir schaffen noch nicht mal diese Brunnen zu bohren. Und dann sind die Elefanten da. Suchen wir in den Wüstenzeiten die Elefanten in unserem Leben, die uns helfen, das Wasser zu finden? Die Menschen in unserem Umfeld, die etwas haben von diesem Wasser, die das spüren können. Und dazu lädt uns der Elefant ein. Suchen wir das Wasser in den Wüstenzeiten? Lassen wir das zu? Fragen wir andere, dass die uns helfen, das Wasser zu finden. Und ich wünsche uns als Vineyard Aachen, eine Gemeinde zu sein mit Menschen, die diese Identität von Jesus anziehen, die das leben, die damit was machen, die aktiv sind, einfach aus dieser Identität heraus, die in ihrem Leben Ausstrahlung haben, die Jesus weitergeben, nicht als Krampf, nicht als Aktionismus, sondern weil das automatisch passiert, weil wir eben Söhne und Töchter Gottes sind. Und ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die wie Elefanten anderen zeigen, wo das Wasser ist, wenn wir es gefunden haben. Und genau das Gleiche wünsche ich uns auch als Gemeinden hier in dieser Städteregion. Dass wir Gemeinden sind, die in dieser Identität stärker leben, die Jesus uns gegeben hat. Und dass wir gemeinsam, gemeinschaftlich dazu beitragen, Elefanten zu sein für die Menschen hier in dieser Städteregion. Für die gute halbe Million Menschen plus die ganzen Touristen, die jedes Jahr kommen. Elefanten zu sein, zu sagen, da ist das Wasser, grab danach. Hier kannst du Heilung finden, hier kannst du Jesus finden, hier kannst du eine neue, echte, tiefe Identität bekommen, die dein Leben erfüllt, die erfüllt. In diesem Sinne, Töre und Amen.